Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Überraschungsgut in Frankfurt. Die Europäische Zentralbank senkt den Leitzins auf ein Rekordtief. Wir fragen, was heißt das? Dann Sittenwächter in der Türkei. Studenten und Studentinnen sollen nicht mehr unter demselben Dach wohnen.
Erdogan hat in den letzten Jahren immer nur versucht, den Konservativen mehr Rechte zu geben. Jetzt hat er zum ersten Mal angedeutet, dass er bereit ist, anderen Leuten Rechte abzunehmen,
sagt der Korrespondent in Istanbul. Optimierer in San Francisco. Twitter ist neu 25 Milliarden Dollar wert, aber spart eisern bei den Steuern.
One of the things that they made clear to us was that the city's tax system was a disincentive for them to create jobs in San Francisco.
Ohne Bonus wäre Twitter weggezogen, erzählt der Wirtschaftsförderer. Und die Brücke von Mostar. Sie trennt Katholiken und Muslime, 20 Jahre nach dem Bosnienkrieg.
It means that we are now seeding new conflict, but really seeding big new conflict.
Wir sehen neue Konflikte, große neue Konflikte, sagt dieser junge Mann. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Die Europäische Zentralbank senkt den historisch tiefen Leitzins noch einmal von 0,5% auf 0,25%. Ein außergewöhnlicher Entscheid. EU-Korrespondent Urs Bruderer hat verfolgt, wie EZB-Chef Draghi den Schritt begründete.
We may experience a prolonged period of low inflation.
Europa steht vor einer längeren Phase mit tiefer Inflation, so Draghi. Diese Analyse ist neu und darum senkt die EZB den Leitzins. Draghi verwies auf das Ziel der EZB, eine Inflation nahe, aber unter 2%. Derzeit liegt die Inflation in der Eurozone bei 0,7%. Dennoch wurden die Märkte von der Zinssenkung überrascht. Der Euro verlor, europäische Aktien stiegen heute Nachmittag. Tatsächlich geht die EZB für ihre Verhältnisse ungewöhnlich aktiv vor. Und Draghi holte zur Erklärung weit aus.
Why are, may I say, founding fathers actually wanted to have something below but close to 2%?
Warum legten unsere Gründerväter ein Inflationsziel von nahe, aber unter 2% fest, fragte Draghi. Und er nannte gleich selber die drei Gründe. Weil es zu Messfehlern kommen kann, weil bei Null Inflation die Geldpolitik nicht mehr funktioniert und weil die wirtschaftlich schwachen Länder wie derzeit zum Beispiel Griechenland in einer Währungsunion nur die Preise senken können, um wieder an Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen. Ein schwieriger Prozess, der mit Inflation aber leichter geht als ohne. Einen weiteren Grund, die Angst vor Deflation, wies Draghi zurück.
If we mean by deflation a self-fulfilling fall in prices across a very large category of goods and across a very significant number of countries, we don't see that.
Wir sehen keine Deflation, wenn man darunter eine Spirale sinkender Preise versteht für sehr viele Güter und in sehr vielen Ländern. Handkerum schloss Draghi aber auch nicht aus, dass die EZB noch weiter gehen könnte, als den Banken Geld beinahe zum Nulltarif zu leihen, nämlich dass sie zum Beispiel quantitative Lockerung betreiben und ihnen Wertpapiere abkaufen könnte. Aber so weit seien wir noch nicht, so Draghi.
We are not there yet. We haven't reached the lower bound. In principle, we could even cut further the interest rate.
Der Leitzins, derzeit bei 0,25%, könnte im Prinzip noch einmal gesenkt werden.
Urs Bruderer. Wir sprechen mit ihm gleich weiter nach den Nachrichten mit Thomas Mattis.
Der Börsengang des Kurznachrichtendienstes Twitter ist erfolgreich. Kurz nach dem Handelsstart verdoppelte sich der Wert der Aktie fast von 26 auf 50 Dollar. Damit nimmt Twitter aus dem Börsengang rund 2 Milliarden Dollar ein. Die Chefs der britischen Geheimdienste mussten heute im Parlament Stellung nehmen zu ihren Überwachungsaktivitäten. Der Chef des Auslandgeheimdienstes MI6 kritisierte dabei die Enthüllung durch den Informanten Edward Snowden scharf. Dadurch seien Einsätze gefährdet worden. Die Terrorgruppe Al-Qaida sauge die Informationen von Snowden nur so auf, sagte der Chef des Auslandgeheimdienstes. Der Chef des britischen Überwachungsdienstes erklärte, Er garantiere, dass sich seine Organisation an die Gesetze halte. Irland ist nicht mehr abhängig vom internationalen Hilfsprogramm. Die EU und der Internationale Währungsfonds IWF haben offiziell bestätigt, dass Irland alle Auflagen erfüllt habe. Der irische Finanzminister sprach von einem bedeutsamen Tag. Allerdings ist die Arbeitslosigkeit mit 13% noch immer hoch. Die irischen Banken hatten sich mit Hypotheken so stark verschuldet, dass der Wirtschaft der Zusammenbruch drohte. EU und IWF halfen mit insgesamt 85 Milliarden Euro. Homosexuelle, die verfolgt werden, können in der EU auf Asyl hoffen. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass sie als Flüchtlinge gelten, wenn ihnen in ihrem Heimatland eine Freiheitsstrafe droht. Laut dem Bundesamt für Migration ist das Urteil für die Schweiz nicht bindend. Aber in der Praxis prüfe man in jedem Fall, ob ein homosexueller Asylbewerber verfolgt werde. Urs Schappi wird definitiv Chef der Swisscom. Der 53-Jährige leitete das Telekom-Unternehmen interimistisch seit dem Tod von Konzernchef Carsten Schloter im Sommer. Im Kanton Tessin soll die Zahl der Gemeinden reduziert werden, von heute 135 auf noch 23. Das ist die Absicht der Kantonsregierung. Die Tessiner Regierung will mit der Neuorganisation den Kanton für die Zukunft rüsten, wie sie schreibt. Nun können die betroffenen Gemeinden Stellung nehmen. Entscheiden dürften letztlich die Tessiner Stimmberechtigten. Beim Geothermieprojekt in St. Gallen sind heißes Wasser und Erdgas gefunden worden. Das hätten neue Testbohrungen gezeigt, sagte Stadtrat Friedi Brunner. Das Wasser sei rund 150 Grad heiß. Noch unklar sei, ob es genügend Wasser habe, um ein Erdwärmekraftwerk zu betreiben. Auch die Größe des Erdgasvorkommens ist noch nicht bekannt. Der Untergrund rund um das Bohrloch habe sich mittlerweile beruhigt, hieß es. Im Juli war es bei St. Gallen zu einem Erdbeben der Stärke 3,5 gekommen, verursacht durch Arbeiten im Bohrloch. Kadermitarbeiter der SRG, also auch von Schweizer Radio und Fernsehen, müssen künftig länger arbeiten. Der SRG-Verwaltungsrat hat beschlossen, das Pensionsalter von heute 62 auf 65 zu erhöhen. Zudem ist es künftig auch möglich, dass Chefinnen und Chefs bei bis 70 arbeiten. Roger Federer hat sein zweites Gruppenspiel an den ATP Masters in London gewonnen. Federer bezwang den Franzosen Richard Gasquet in zwei Sätzen 6:4 und 6:3. In seinem dritten und letzten Gruppenspiel trifft Federer am Samstag auf den Argentinier Juan Martin del Potro. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Markenindex, der schloss bei 8.230 Punkten im Plus von 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.714 Punkten im Minus von 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 22,99 gehandelt und der Dollar zu 91,86 Rappen. Das Wetter. Morgen Vormittag scheint noch teilweise die Sonne. Im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung zu. Zunächst fällt lokal bis in die Nacht verbreitet Regen. Im Tessin ist es den ganzen Tag bewölkt. Die Temperaturen liegen bei 15 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Billiges Geld. Hilft es wirklich der Wirtschaft oder deckt es die Probleme der Eurozone einfach zu? Tödliches Gift. Wurde Palästinenserchef Arafat tatsächlich ermordet oder bleibt das reine Spekulation? Dann der neue Chef bei Swisscom, die sittlich gefährdeten Studenten in der Türkei, das umstrittene Steuergeschenk für Twitter, außerdem das große Geschäft mit dem gefundenen Kunstschatz und schließlich, wem gehört das allererste Känguru? Ein internationaler Streit und sein vorläufiger Ausgang. Echo der Zeit. Die Europäische Zentralbank senkt den Leitzins um 0,25%. Damit hatte kaum jemand gerechnet. EZB-Präsident Draghi sagte als Begründung, er wolle so die Eurozone besser rüsten für eine längere Periode niedriger Inflation. Ich bin nun verbunden mit unserem Korrespondenten in Brüssel. Urs Bruderer, macht für Sie dieser Entscheid Sinn?
Ich glaube, er macht Sinn. Draghi selber hat gesagt, die Situation hat sich geändert und darum dieser Entscheid. Damals im Frühling dachten wir noch, die Eurozone sei inflationsmäßig mehr oder weniger auf Kurs, das heißt nahe an dem 2%-Ziel. Jetzt die neueste Statistik für Oktober, die zeigt eine Inflation von 0,7% für die Eurozone und die Analysen der EZB sagen, das könnte lange so bleiben. Die kurze Antwort also ist, die Daten und die Analysen haben sich dramatisch verändert. Europa bewegt sich gefährlich nahe an der 0% Inflationsgrenze und darum jetzt diese Reaktion.
Draghi beteuert zwar, dass er keine Deflation, also fallende Preise auf Europa zukommen sehe. Wirkt er dabei glaubwürdig?
Ich habe ihn ganz genau so verstanden, dass er nur gesagt hat, dass er derzeit in Europa keine Deflation sehe. Und rein technisch stimmt das. In den meisten Ländern der Eurozone steigen die Preise noch, aber eben nur noch sehr schwach. Und Draghi ist natürlich Zentralbanker genug, um nicht von Deflation zu sprechen, wenn er nicht muss. Gleichzeitig hat er aber stärker als je einer seiner Vorgänger in diesem Amt betont, dass Inflation sein muss und sein soll in Europa. Bis jetzt ist die EZB vor allem dafür bekannt, dass sie alles unternimmt, um Inflation nicht über 2% steigen zu lassen. Jetzt setzt sie sich unter Draghi erstmals aktiv dafür ein, dass die Inflation nicht zu sehr fällt. Das ist ein Kurswechsel, der intern mindestens was den Zeitpunkt angeht, offenbar auch nicht unumstritten war. Und ich denke, dieser Kraftakt zu diesem Kurswechsel, der ist nur gelungen, weil da eben Angst vor Deflation besteht.
Wenn das Geld billig ist, dann können Unternehmer günstiger investieren. Wird damit die Wirtschaft tatsächlich angekurbelt oder werden die Probleme einfach nur zugedeckt?
In der Theorie sollte das exakt so funktionieren, wie Sie das beschrieben haben. Die Frage ist, glaube ich, derzeit in Europa weniger, ob da nur Probleme zugedeckt werden, als vielmehr noch grundsätzlicher, ob das Geld überhaupt da ankommt, wo es hinkommt, ob die Unternehmen das Geld überhaupt nehmen, selbst zu diesen guten Bedingungen, weil sie nicht genug Vertrauen haben in die Wirtschaft und ob die Banken das Geld vor allem in Südeuropa auch zu tiefen Zinsen weiterreichen oder ob sie es eben doch eher für sich selber behalten, weil sie sich selber noch sanieren müssen. Das sind die Probleme.
Etwas war heute überdeutlich. Die Börsianer, die jubeln, die Kurse schnellten einmal mehr nach oben. Warum eigentlich?
Warum die Märkte tun, was sie tun, weiß niemand genau. Mein Verdacht in diesem Fall ist, ihnen gefällt, dass mit Draghi ein Mann der EZB vorsitzt, der erstmals aktiv gegen diese Krise vorgeht und sich nicht nur um die Geldstabilität kümmert, sondern auch ganz klar an der Realwirtschaft orientiert. Das hat er heute einmal mehr eindrücklich bewiesen. Er hat mehrmals gesagt, dass die Arbeitslosigkeit in Europa ein großes Problem sei und ich glaube, das schafft auch Vertrauen in die europäische Wirtschaft und darum möglicherweise dieser Kurssprung.
Schauen wir uns noch kurz den Euro an. Er ist heute gefallen. Hilft das ihm letztlich, weil die Importe respektive die Exporte dann billiger werden oder schadet ihm das, also der Eurozone?
Draghi hat gesagt, die EZB habe diesen Effekt nicht in ihre Überlegungen und ihre Begründung einbezogen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Nebeneffekt, den man an vielen Orten in Europa begrüßt. Denn derzeit wollen sich ja ganz viele Länder in Europa sanieren, indem sie mehr exportieren. Und wenn man das tun will, da hilft natürlich eine schwache Währung, da hilft ein schwacher Euro.
Das waren Auskünfte von Urs Bruderer aus Brüssel. Schweizer Forscher sollen Hinweise darauf haben, dass der ehemalige Palästinenserführer Yasser Arafat vergiftet wurde, und zwar mit dem radioaktiven Element Polonium. Dieser Medienbericht schlug gestern große Wellen. Heute nun haben die Wissenschaftler der Universität Lausanne ihre Fakten präsentiert. Martin Durer.
Klar ist nur, dass nichts klar ist. Das aber hat man im Labor des Lausanner Instituts für angewandte Strahlenphysik mit wissenschaftlicher Akribie festgestellt. Gesucht hatten die Forscher nach Polonium-210, einem sehr seltenen Element und einem sehr gefährlichen. Polonium ist radioaktiv und schon ein Millionstel Gramm wirkt tödlich, unausweichlich. In den Gewebe- und Bodenproben aus Arafats Grab in Ramallah wurden Poloniumspuren gemessen, die den Normalwert fast 20-fach überstiegen. Polonium spielt eine Rolle, kein Zweifel, sagen auch die Lausanner Experten. Aber welche, wissen sie nicht. Institutsdirektor François Bochu warnt vor übereilten Schlüssen.
Est-ce que nous pouvons dire avec certitude que le polonium est la cause de la mort du président Arafat? La réponse est non.
Kann man mit Sicherheit sagen, dass Polonium die Todesursache war? Die Antwort sei nein, sagt Boschy und bedauert, weil Journalisten ja eindeutige Nachrichten vorzögen. Und die sei hier nicht möglich, aber auch das Gegenteil der Mordthese sei nicht beweisbar.
Est-ce que nous pouvons exclure le polonium comme cause de la mort? La réponse est clairement non.
Dass Polonium 210 im Spiel gewesen sein könnte, haben auch die Schweizer Forscher herausgefunden. Letztes Jahr untersuchten sie Kleidungsstücke, die Arafat kurz vor seinem Tod in einem Pariser Spital getragen hatte. Und sie stießen auf das radioaktive Polonium.
Donc c'est pour ça que nous avons commencé par mesurer le sous-vêtement de Monsieur Arafat et nous avons été surpris de constater que
in Arafats Unterwäsche seien die Poloniumwerte deutlich erhöht gewesen und die neuen Proben aus dem Grab bestätigten jetzt diese Spur. Für eine exaktere Aussage aber sei seit dem Tod Arafats 2004 zu viel Zeit verstrichen und das beeinflusse die Resultate derart, dass ein sicherer Befund nicht mehr möglich sei. Die Schweizer suchen nicht allein nach wissenschaftlicher Gewissheit rund um den Tod des Palästinenserführers. Ein russisches Labor hat kürzlich erst Polonium ganz ausgeschlossen. Diese Aussage wurde aber nur Stunden später widerrufen. Was gilt, wissen wir nicht. Und auch die Franzosen untersuchen, deren Tests aber sind noch nicht abgeschlossen. Nur Arafats Frau Suha reichen die Lausanner Erkenntnisse. Für sie beweisen sie, was sie selbst immer schon behauptet hat. Arafat sei ermordet worden. Selbst wenn es so wäre, bliebe aber die Frage unbeantwortet, wer der Täter war und was dessen Motiv. Es wird wohl weiter spekuliert und behauptet, und Arafats Tod bleibt, was er selbst auch zu Lebzeiten oft war, widersprüchlich und rätselhaft.
Urs Schäppi heißt der neue Chef der Swisscom. Der größte Schweizer Telekom-Konzern setzt damit auf Kontinuität. Mit dem 53-jährigen Berner übernimmt nun jener Mann das Steuer, der die Swisscom schon seit dem Freitod von Carsten Schlotter interimistisch geführt hat. Und Schäppi fährt da weiter, wo Schlotter aufgehört hat. Er baut die Swisscom um. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Es war nicht die dankbarste Aufgabe, die Urs Schäppi diesen Sommer übernehmen musste. Swisscom-Chef ad interim, als Nachfolger für einen Chef, der plötzlich nicht mehr da war. Doch die Swisscom ist nach dem überraschenden Tod Carsten Schlotters nicht in ein Vakuum geraten. Der Konzern ist auf Kurs geblieben, hat die bestehende Strategie weiter vorangetrieben. Nicht zuletzt dank Urs Schäppi. Swisscom-Präsident Hans-Ueli Losli blickt anerkennend zurück.
Das hat sich ja eigentlich auch gezeigt, als wir in dieser Strubenzeit waren, dass es sehr schnell gelungen ist, oder die Mannschaft hinter sich zu scharen durch Urs Schäppi in der Zeit als CEO AI. Und er hat eigentlich bewiesen, oder, dass er eine Stimmung jetzt erst recht hingekriegt hat. Und das sagte eigentlich schon vieles.
Der verdiente Lohn, der Chef ad interim, ist seit heute nicht mehr ad interim, sondern einfach Konzernchef. Dass die Wahl auf das Swisscom-Eigengewächs Urs Schäppi fiel, ist wenig überraschend, obwohl er selber sich bescheiden gibt.
Ja, es gibt natürlich auch andere, die sich für diese Funktion qualifiziert hätten, oder? Aber ich mache das jetzt gern, ja.
Urs Schäppi sei ein offener Mensch, mit Schalk, vielleicht ein bisschen ruhiger und weniger intensiv, als es Carsten Schlotter war, sagt Christoph Brandt. Brandt hat seinerzeit mit beiden bei der Swisscom gearbeitet, später dann beim direkten Konkurrenten Sunrise den Chefposten übernommen und sitzt heute in der Geschäftsleitung des Medienkonzerns Tamedia. Schäppi sei die richtige Wahl, sagt der Branchenkenner.
Ich glaube, die Swisscom setzt auf Kontinuität. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich finde Urs Schäppi eine Idealbesetzung persönlich. Und insofern glaube ich nicht, dass jetzt hier eine große Veränderung zu erwarten ist.
Urs Schäppi setzt nun fort, was Carsten Schlotter unvollendet gelassen hat. Den sukzessiven Umbau des ehemaligen Telekom-Konzerns in einen Konzern, der die gesamte Palette aus einer Hand anbieten kann. Grosskunden sollen künftig nur mehr einen Ansprechpartner für alles haben, erklärt der neue Chef Schäppi.
Ja, unser Markt verändert sich ja extrem schnell. Und eigentlich ist diese Neuausrichtung getrieben durch die Konvergenz der Produkte. Telekommunikation und IT verschmelzen immer mehr. Und die logische Folge davon ist, dass wir auch die Organisation anpassen. Also eigentlich unserer Strategie gerecht die Organisation anpassen.
Und es dürfte nicht die letzte Anpassung gewesen sein. Die Swisscom hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie immer wieder rasch auf Veränderungen im Markt reagieren kann. Meist rascher als ihre Konkurrenz. Das wird wohl auch unter Urs Schäppi so bleiben.
Tobias Fessler berichtete. Der türkische Regierungschef Erdogan sorgt sich um die Moral der akademischen Jugend. Ihm ist ein Dorn im Auge, dass Studentinnen und Studenten in manchen Wohngemeinschaften zusammenleben. Man wisse ja nie, was dort so passiere, sagte Erdogan. Er will deshalb durchsetzen, dass die Geschlechtertrennung künftig auch in privaten Unterkünften gilt, so wie das bisher in 3/4 der staatlichen Studentenheime bereits der Fall ist. Ich habe Thomas Seibert in Istanbul gefragt, kommt nun in der Türkei bald eine Art Sittenpolizei, wie das Studierende befürchten?
Das glaube ich nicht. Erdogan wollte mit diesem Vorstoß seine eigene konservative Wählerschaft bedienen. Das ist ihm gelungen. Das sieht man an den Reaktionen seiner Anhänger. Aber ich glaube nicht, dass daraus gesetzliche Folgen erwachsen.
Mehr Anstand und Moral, das ist das Credo von Ministerpräsident Erdogan. Gehört in dieses Kapitel auch die Tatsache, dass jetzt immer mehr Frauen in Kopftüchern im Parlament sind oder an die Universität gehen?
Ironischerweise waren diese Reformen zugunsten des Kopftuches allgemein begrüßt worden hier in der Türkei, weil das Kopftuchverbot doch als Einschränkung der Grundrechte verstanden wurde. Das ist aber ganz anders mit dem neuesten Vorstoß von Erdogan zu dem Zusammenleben von Studentinnen und Studenten. Das wird weitgehend abgelehnt. Selbst Anhänger von Erdogan sind entsetzt. Es gibt sogar Kritik innerhalb von Erdogans eigener Partei, was äußerst selten ist.
Die Opposition empört sich über Erdogans neuesten Schachzug. In den Städten wird dagegen protestiert. Wie reagiert denn die ländliche Bevölkerung?
Die ländliche Bevölkerung ist mehr oder weniger ruhig. Es gibt ja auch mehr Studenten in urbanen Zusammenhängen als auf dem Land. Wie gesagt, es ging hier um die konservative Wählerschaft von Erdogan in den kleinbürgerlichen ländlichen Kreisen der Türkei. Da ist die Botschaft auch angekommen. Allerdings gibt es hier unter den Beobachtern doch die Schlussfolgerung, dass dieser Schachzug von Erdogan zwar seine Wählerschaft möglicherweise beruhigt hat, aber es ist kaum zu erwarten, dass ihm das neue Anhänger bringt.
Wieso lanciert Erdogan diesen Kulturkampf gerade jetzt?
In 4 Monaten finden Kommunalwahlen statt hier in der Türkei. Das ist ein sehr wichtiger Gradmesser für Erdogan. Der erste richtige Test für die AKP seit dem Wahlerfolg von 2011. Das heißt, da muss Erdogan auf jeden Fall punkten. Und deswegen versucht er, seine Basis zusammenzuhalten. Das hat man schon gesehen nach den regierungsfeindlichen Unruhen hier im Juni, dass er ganz klar versucht, die Konservativen hinter sich zu scharen. Aber wie gesagt, es gibt die Analyse, eine sehr konsensfähige Analyse hier unter Beobachtung, dass Erdogan möglicherweise gemäßigte Wähler damit verschreckt.
Erdogans Gegner kritisieren schon lange, der Ministerpräsident wolle die laizistische Türkei in einen islamischen Staat verwandeln. Haben Sie recht?
Ich glaube, dass auf jeden Fall sehr viele Leute jetzt sehr viel mehr Angst vor so einer Umwandlung in ein islamisches System haben als noch vor einer Woche hier in der Türkei. Dieser Griff Erdogans in das Privatleben der Bürger hat doch sehr, sehr viele schockiert. Man muss sich vor Augen halten, dass Erdogan in den letzten Jahren, immer wenn er Vorstöße in Richtung Konservatismus gemacht hat, immer nur versucht hat, den Konservativen mehr Rechte zu geben. Jetzt hat er zum ersten Mal angedeutet, dass er bereit ist, anderen Leuten, also dem säkulären Lager, Rechte abzunehmen. Das ist ein wichtiger Schritt, der vielen Leuten hier Angst macht.
Auf der einen Seite nun diese erzkonservative Renaissance, auf der anderen Seite gibt es eine gewisse Öffnung in der Türkei, die Wirtschaft boomt, die Kurden bekommen mehr Rechte. Wie passt das alles eigentlich zusammen?
Das passt zusammen in der Figur Erdogans. Er bestimmt die politische Tagesordnung hier im Land wie kein anderer Politiker vor ihm. Und er spielt sozusagen auf beiden Flanken, auf der Reformflanke. Sie haben es erwähnt, die Reformen zugunsten der Kurden, zugunsten der Grundrechte. Und er spielt auch eben auf der Islamflanke, wie wir gerade sehen in seinem Vorstoß gegen das Zusammenleben von Studenten und Studentinnen. Erdogan versucht mit dieser Taktik im Grunde genommen beide Seiten der politischen Mitte abzudecken. Links der politischen Mitte mit den Reformen, rechts mit seinen islamisch-konservativen Vorstellungen. Das Ganze kann er nur deswegen tun, weil es hier in der Türkei keine Opposition gibt, die ihm in den Arm fallen kann.
Das waren Einschätzungen von Thomas Seibert. Er arbeitet als freier Journalist in Istanbul. Es ist 18 Uhr und fast 25 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und hier geht es weiter mit Steuergeschenken an einen reichen Vogel, mit Juristenfutter von Kunstsammlern, mit unverheilten Kriegsnarben und einem aufgeblasenen Känguru. In New York ging heute die Social-Media-Firma Twitter an die Börse. Bei der Ausgabe ihrer Aktien war die Firma bereits 14 Milliarden Dollar wert. Unterdessen ist der Aktienpreis gestiegen und Twitter bringt heute bereits rund 25 Milliarden Dollar auf die Waage. In San Francisco hat Twitter seinen Hauptsitz. Dort fragt man sich, haben sich die Steuergeschenke also gelohnt, mit denen man die Firma in der Stadt gehalten hat? Priscilla Imboden.
Feierabend an der Market Street im Zentrum San Franciscos. Ein weißes Vögelchen leuchtet mit blauem Licht umrandet an der Fassade eines Bürogebäudes. Seit 2 Jahren hat Twitter hier seinen Sitz. Ein junger Mann mit rotem Bart und Hut spaziert gerade vorbei. Er findet das gut.
It's a cleaner neighborhood now. There's a lot of businesses. I have a job in the neighborhood now, working at a bar, which wasn't here a few years ago.
Die Nachbarschaft ist sauberer geworden, sagt er. Er arbeitet in einer Bar, die es zuvor nicht gab, in diesem vernachlässigten Stadtteil. Ganz anders sieht es ein zweiter junger Mann.
Twitter is a gentrifying force in the city.
Twitter ist eine gentrifizierende Kraft. Sie und andere Technologiefirmen treiben schwarze und ärmere Leute aus der Stadt, weil die Mieten steigen. Sie sollten keine Steuergeschenke erhalten. 2 Meinungen in einer Debatte, die hier in San Francisco intensiv geführt wird, um die Auswirkungen des Booms der Computertechnologiefirmen. Todd Ruffo arbeitet im Rathaus nur unweit vom Gebäude mit dem weißen Vögelchen. Der Chef der städtischen Wirtschaftsförderung ist zufrieden. Das Quartier um den Sitz von Twitter bot noch vor kurzem ein trauriges Bild, sagt er.
You know, in 2010, Central Market was an area of the city that was vacant, blighted and underinvested.
30% der Geschäftsräume waren leer, Häuser zerfielen, Bettler bevölkerten die Straßen. Es war ein Ort urbaner Verwahrlosung. Also habe die Stadt entschieden, Firmen einen Steuerrabatt zu gewähren, wenn sie in dieses Gebiet ziehen wollten. Seither hätten 15 Technologiefirmen ihren Sitz dorthin verlegt. Hochhäuser würden gebaut mit Wohnungen, neue Restaurants und Läden belebten das Quartier.
It's a good example of a tax exclusion that's worked.
Es sei ein gutes Beispiel eines steuerlichen Anreizes, der funktioniert habe, sagt Ruffo. Doch die Lokalzeitung San Francisco Chronicle rechnete vor, dass nun mit dem Börsengang Twitters der Stadt 30 Millionen Dollar zusätzlich entgehen würden, wegen des Steuerrabatts. Der Wirtschaftsförderer meint dazu,
Twitter made very clear to us that because of the tax structure of this city, they were not able to stay and grow in San Francisco.
Twitter machte uns klar, dass die Firma sonst wegziehen würde, an einen Ort, wo sie weniger Steuern bezahlen müsste, etwas südlicher in Silicon Valley etwa, wo auch Google, Facebook und Apple ihren Sitz haben. Ted Gullickson wäre das lieber gewesen. Der Direktor des Mieterverbandes sieht im Boom der Technologiefirmen wenig Gutes.
The impact that Twitter has had on the housing economy in particular has been actually pretty devastating.
Der Einfluss auf den Häusermarkt sei verheerend gewesen. Nicht nur Twitter mit seinen über 2000 Mitarbeitenden, auch viele Angestellte von Google und Facebook seien in den letzten Jahren in die Stadt gezogen. Sie trieben die Mietpreise in die Höhe.
So over the past year, we've seen evictions in San Francisco go up by way over 100%. We've seen rents go up about 50%.
Im letzten Jahr wurden viele Mieterinnen und Mieter aus ihren Wohnungen geworfen, weil diese verkauft worden sind. Mieten stiegen im Schnitt um 50% an. Die bisherige Bevölkerung werde aus der Stadt vertrieben. Diese verwandle sich rasant.
It's always been a city that's been very tolerant and had a vibrant artistic community.
San Francisco sei bekannt als tolerante, farbige und kreative Stadt. Nun würden die Künstler verdrängt. Wer nicht weiß und reich sei, müsse wegziehen. Eigentlich ist es eine Luxusdebatte. Nur wenige Städte können darüber streiten, ob sie einen Ansturm von gut bezahlten Menschen begrüßen wollen oder nicht. Und dennoch geht es um viel. Darum, was für eine Stadt San Francisco in Zukunft sein wird. Vor dem Sitz der Firma Twitter weisen Polizisten gerade einen betrunkenen Obdachlosen weg. Der junge Mann mit rotem Bart und Hut schaut zu und bemerkt:
It's kind of sad to see the neighborhood kind of violently shift very quickly.
Es sei doch ein wenig traurig zu sehen, wie sich ein Quartier fast auf brutale Art rasant verändere. Aber langfristig werde das eine weitere Geschichte San Franciscos sein.
Priscilla Imboden aus San Francisco. Der Fund von 1400 Kunstwerken in der Wohnung von Sammler Cornelius Gurlitt in München versetzt die Kunstwelt in Euphorie. Und auch Juristen, die auf Rückerstattungsklagen spezialisiert sind, reiben sich die Hände. Auf sie wartet ein ziemlich lukratives Geschäft. Wer erhebt Ansprüche auf die Bilder und wie wird geklärt, ob diese Ansprüche berechtigt sind? Raphael Vonmatt hat mit zwei Kunstanwälten gesprochen.
Bei den Anwälten, die jüdische Familien und private Kunstsammler vertreten, häufen sich in diesen Tagen die Anfragen. Die Hoffnung ist groß, dass verschollen geglaubte Bilder in der Sammlung Gurlitt wieder auftauchen könnten. Allerdings wisse man noch nicht, welche Bilder und Zeichnungen genau gefunden wurden, sagt Anwalt Andrea Rascher, spezialisiert auf Kunstrecht.
Wenn wir noch nicht wissen, was da ist, fischen wir eigentlich im Trüben.
Aus Sicht der Anwälte sollten die deutschen Behörden die Liste der gefundenen Werke also möglichst bald bekannt geben. Kunstrechtsspezialist Andreas Ritter kann nicht verstehen, dass dies noch nicht geschehen ist.
Ich finde es doch einigermaßen erstaunlich, dass nach jetzt zweijähriger Ermittlung, dass nach mehr als eineinhalb Jahren, nachdem die Wohnung des Beschuldigten durchsucht und nun fast 1500 Kunstwerke beschlagnahmt worden sind, dass noch immer keine Transparenz geschaffen wurde. Und es ist deshalb für mich nicht ausreichend, wenn nun die Behörde in Augsburg eine einzige Sachverständige einsetzt, die jetzt über Jahre hier ermitteln soll.
Es brauche dringend eine genaue Abklärung, wie die gefundenen Werke in die Sammlung von Cornelius Gurlitt kamen. Dafür sei mehr Personal nötig. Andreas Ritter hat auf jeden Fall bereits eine Korrespondenzanwältin in München eingesetzt, um die Anfragen zu bearbeiten.
Ich rechne dort jetzt mit einer Flut von Anfragen. Technisch muss man versuchen, sich als Geschädigter zu konstituieren, um Akteneinsicht ins laufende Verfahren zu erwirken.
Die Transparenz, welche Bilder gefunden wurden und die Abklärung, woher die Bilder stammten, seien zentral. Nur so könnten jüdische Familien und private Sammler möglicherweise gegen Cornelius Gurlitt klagen, sagt Anwalt Ritter. Es ist bekannt, dass Gurlitts Vater Hildebrand mit den Nazis geschäftete. Und dass gewisse Ansprüche durchaus begründet sein könnten, zeigt auch ein Fall aus dem Jahr 2011. Damals wollte Cornelius Gurlitt ein Bild aus seiner Sammlung versteigern lassen. Dabei stellte sich heraus, dass sein Vater das Bild nicht rechtmäßig erworben hatte. Gurlitt zahlte den rechtmäßigen Erben eine Entschädigung. Gewisse Bilder stammen also nicht aus Museumsbesitz, sondern aus privaten Sammlungen. Die nächste Hürde für mögliche private Kläger wäre dann, die Ansprüche auf ein Bild zu belegen. Häufig eine äußerst schwierige Angelegenheit. Oft sind Besitz- oder Kaufurkunden im Krieg verbrannt oder verloren gegangen. Gemäß Anwalt Andrea Rascher haben Kläger aber andere Möglichkeiten, ihren Anspruch zu beweisen.
Ich habe einen Fall gehabt, da gab es noch eine Versicherungspolice, die übrig geblieben war. Oder es gibt Fotos, die übrig geblieben sind des Wohnhauses, wo man diese Gemälde sieht. Es gibt Kataloge, entweder Auktionskataloge, Museumskataloge. Es gibt Artikel in Fachzeitschriften.
Und so weiter. Je mehr Belege man vorlegen könne, desto größer die Chancen, vor Gericht durchzukommen. Und bei allen Streitfällen, hier sind sich die beiden Anwälte einig, steht die sogenannte Provenienzanalyse im Zentrum, also die genaue Klärung der Herkunft eines Bildes. Darauf spezialisiert ist die Historikerin Esther Tisa-Francini. Sie klärt für das Zürcher Museum Rietberg bei Kunstobjekten ab, aus welchen Sammlungen sie stammen und ob sie rechtmäßig erworben wurden. Eine richtige Detektivarbeit, bei der ein klassisches Instrument wichtig ist.
Die Lupe kommt sicher auch zum Zuge, wenn wir zum Beispiel die Rückseite eines Bildes untersuchen. Da gibt es immer auch Angaben, Zollstempel, Etiketten von Galerien, von Museen, die auf Ausstellungen hinweisen, aber auch auf Sammlungen hinweisen können. Dann geht es natürlich um Ankaufsakten eines Museums und von dort verfolge ich weiter die Spuren von Kunsthändlern, von Kunstsammlern, von Ausstellungen.
Tisa-Francini sagt, es sei viel Fleißarbeit nötig. Sie durchforsche Museumsarchive, Internetdatenbanken und alte Auktionskataloge, um mehr über die Kunstwerke zu erfahren. Bei gewissen Werken dauert die Untersuchung Monate, ja Jahre. Klar ist also, in einem Fall, der so groß ist wie der aktuelle Fall Gurlitt, mit über 1400 Kunstwerken, reicht der Fleiß einer Person nicht. Denn mit nur einer Forscherin würde es viele Jahre dauern, bis die Besitzverhältnisse der gefundenen Bilder und Zeichnungen geklärt sind.
Raphael von Matt. Die historisch wertvolle Brücke von Mostar. Vor 20 Jahren zerbarst sie unter dem kroatischen Artilleriefeuer und stürzte in den Fluss Neretva. Zwar wurden die Steine später wieder aus dem Fluss geholt und in die neue Brücke integriert, doch die Kriegswunden, die sind nicht verheilt. Die westbosnische Stadt Mostar ist immer noch geteilt. Auf der Ostseite des Flusses die Bosniaken, also die Muslime, auf der Westseite die bosnischen Kroaten. Die Brücke hat sie einander kaum näher gebracht. Walter Müller.
Dutzende Touristen steigen die Bogenbrücke hoch und auf der Westseite wieder hinunter. Die gelblichen, glänzenden Steine zeugen von den vielen Schuhen, die seit der Neueröffnung 2004 darüber gegangen sind. Wohl sei das alte Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert wieder aufgebaut, habe aber seine Seele verloren, sagen viele. Dennoch kommen jährlich gerade wegen der Brücke über 1 Million Touristen nach Mostar.
Die Brücke wurde 1566 fertiggestellt. Von einem Schüler von Sinan, er hieß Hayruddin.
Reiseführerin Maria erläutert ihrer aufmerksamen Reisegruppe aus Deutschland die Geschichte der Brücke. Dass diese im blutigen Bosnienkrieg zerstört wurde, erwähnt sie nur nebenbei. Politik habe im Tourismus nichts zu suchen, winkt sie ab. Für die Bevölkerung aber spielt Politik sehr wohl eine Rolle. Die Brücke war ein Symbol des Zusammenlebens. Nationalisten haben es zunichte gemacht. Seit 20 Jahren leidet Mostar unter nationalistischer Politik, sagt die Dramaturgin Tanja Miletic-Orucevic in einem Café drüben auf der Westseite. Dort, wo die bosnisch-kroatische Bevölkerung von Mostar lebt, nur 20 Fußminuten von der alten Brücke entfernt. Tanja ist eine quirlige Theaterfrau mit roten Haaren und dickrandiger Brille.
It is a town that still suffers a lot from bad politics, primarily from the bad local politics and also from the bad politics.
Die Stadt leidet unter schlechter lokaler Politik. Auch der Staat funktioniere nicht. Und die Politik missbraucht den Nationalismus zu eigenen Zwecken, fährt sie fort. Tanja Miletic flüchtete bei Kriegsbeginn 1992 nach Krakau in Polen. 7 Jahre später kehrte sie zurück nach Mostar als ausgebildete Theaterregisseurin. Zurück in eine Stadt, die politisch blockiert ist und mittlerweile alles doppelt hat, bosniakisch und kroatisch. 2 Nationaltheater, 2 Puppentheater, 2 Arbeitslosenbüros, 2 Stromgesellschaften, 2 Fischervereine. Aber nur ein Gemeindeparlament, das sich jedoch nicht auf ein taugliches Wahlgesetz einigen kann und deshalb seit einem Jahr nicht mehr tagt. Während Monaten erhielten die Gemeindeangestellten keinen Lohn, bis selbst die Feuerwehrleute streikten. Die 43-jährige Schenja Kaschumowitsch-Papa zählt sich zu den Glücklichen, die in Mostar eine Stelle gefunden haben als Staatsangestellte. Sie unterrichtet nun bosnische Polizisten und Grenzbeamte in Englisch. Wer welcher Ethnie angehört, ist ihr egal. Sorgen macht ihr der wirtschaftliche Stillstand.
I can't see any new factory has been opened. I can't see any new employments have been offered to some people. That's something which I'm concerned about. That's something which directly affects our future.
Keine neuen Fabriken, keine neuen Arbeitsplätze. Das verbaut die Zukunft, meint die Mutter eines 3-jährigen Kindes. Auch die Schulen sind in Mostar getrennt. Ausgerechnet in der Stadt, in der das Zusammenleben bestens funktionierte, bis zum Krieg. In den frisch gestrichenen und renovierten Schulhäusern begegnen sich die Kinder der Bosniaken und Kroaten nicht mehr. Das jage ihm Angst ein, sagt der junge Politaktivist Jobert Jandrić, der nächstens Vater wird.
It's the most scary thing. It means that future will be even harder. It means that we are now seeding new conflict, but really seeding big new conflict.
Die ethnische Trennung an den Schulen sei die Saat für neue Konflikte, prophezeit Robert Düster. Mostar lebt, trotz allem. trotz der politischen Blockaden. Internationale Hilfsgelder fließen. Auf der Ostseite werden die Gassen neu gepflastert. Die von Schüssen zerlöcherte Musikschule hat eine neue Fassade bekommen. Touristen fotografieren kriegszerstörte Häuser, die wegen ungeklärten Eigentumsverhältnissen nicht renoviert wurden. Junge muslimische Frauen von der Ostseite gehen auf der katholischen Seite in schicke Boutiquen zur Arbeit, weil dort der Lohn besser ist. Aber am Abend sind sie wieder weg. Wer könne, tauche in seine eigene kleine Welt ab, stellt Theaterfrau Tanja Miletic fest.
We have also got used to some kind of status quo and some kind of general merism that things are not being changed and nobody really reacts to it anymore.
Wir haben mit dem Status quo leben gelernt, sind uns einig, dass nichts sich ändert. Und niemand reagiert mehr groß, meint Tanja schulterzuckend.
Das war eine Reportage aus Mostar von Walter Müller. Kunst stiftet Identität, auch Identität von Nationen. Zum Beispiel das erste Porträt von George Washington. Es gehört selbstverständlich nach Amerika. Und Napoleons Bildnis, wo sonst sollte es hängen als in Paris? Aber das erste gemalte australische Känguru? Es ist in London und wird den Sprung in die Heimat nicht schaffen. Australien hat sich vergeblich bemüht, das Ölgemälde zu erwerben. Martin Alliot.
Als Captain Cook und der Botaniker Joseph Banks 1771 von ihrer ersten wissenschaftlichen Entdeckungsreise in den Südpazifik nach England heimkehrten, brachten sie im Bauch ihres Schiffs Endeavour zahlreiche exotische Pflanzen und Kartenskizzen mit, sowie den Balg eines gänzlich fremdländischen Tiers. Da die beiden bordeigenen Künstler die strapazenreiche Reise leider nicht überlebt hatten, beauftragte Banks den besten Tiermaler seiner Zeit, George Stubbs, ein Konterfei des Kadavers anzufertigen. Stubbs hatte sich schon als anatomisch gewissenhafter Porträtist von Rennpferden hervorgetan. Der Pelz wurde zusammengenäht und aufgeblasen, um mehr Lebensnähe zu gewinnen. Die verblichenen Künstler hatten zudem Skizzen von lebenden Exemplaren hinterlassen. Joseph Banks lieferte mündliche Beschreibungen. So entstand das Ölbild Konguro aus Neuholland, das 1773 erstmals in London ausgestellt wurde. Es handelte sich um nichts weniger als die erste Darstellung eines Kängurus durch einen europäischen Künstler. Gleichzeitig malte Stubbs auch einen Dingo, den er als großen Hund bezeichnete. Diese beiden Bilder blieben im Besitz der Nachkommen von Joseph Banks, bis sie letztes Jahr für einen Millionenbetrag an einen Käufer aus Übersee verkauft wurden. Doch das britische Marinemuseum in Greenwich erwirkte ein Ausfuhrverbot von der britischen Regierung und begann einen Spendenaufruf. Gerade rechtzeitig mit dem Auslaufen dieser Sperre kam gestern die Nachricht, dass das nötige Geld dank der Spende eines israelischen Reeders zusammengekommen war. Das Känguru und der Dingo bleiben also in London. Die australische Nationalgalerie, die ursprüngliche Käuferin, machte keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung. Stubbs Känguru sei eine australische Ikone, ja, der Beginn der bildenden Kunst in den Antipoden gar und sei das Vorbild für das erste Wappen Australiens gewesen. Es half nichts. Das erste Beuteltier in Öl hat den Sprung zurück in seine Heimat nicht geschafft.
Sagt Martin Alliot. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.